Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert vom Göttinger Wochenmarkt. Frische Produkte aus der Region. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag auf dem Wochenmarktplatz in der Hospitalstraße.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Unsere Reihe Im Gespräch widmet sich heute einer Sonderausstellung im Grenzlandmuseum Eichsfeld. Sie thematisiert den Prozess der Aufarbeitung der SED-Diktatur 35 Jahre nach der friedlichen Revolution. In Texten, Fotos, Statistiken und Karikaturen wird die DDR in der Erinnerungskultur zur Diskussion gestellt. Museumsleiterin Mira Keune berichtet über die Ausstellung und die Fragen, die sich daran anschließen. Sie hören außerdem ein Gespräch mit Museumsvorstand Horst Dorniden über den Prozess der Aufarbeitung im Eichsfeld, den er auch kommunalpolitisch unterstützt und begleitet hat.
Mira, gab es einen besonderen Anlass oder ein inhaltliches Moment, diese Sonderausstellung jetzt hier im Grenzlandmuseum zu platzieren?
Die Ausstellung, die wir zeigen, die Aufarbeitung der DDR-Geschichte in der Erinnerung, in der Erinnerungskultur, ist eigentlich die Jahresausstellung der Bundesstiftung Aufarbeitung für 2023. Aber uns hat das ganz gut gefallen, das im Frühjahr zu machen, wenn wir eben das 35. Jahr der friedlichen Revolution haben. Und das heißt also, dieser ganze Aufarbeitungsbereich begann, denn auch in der friedlichen Revolution geht es ja um Themen der Geschichte und wie wir uns mit Geschichte auseinandersetzen. Das betrifft den 17. Juni, den es in der DDR nicht gab. Das betrifft aber auch ganz viele andere historische Themen, die einfach in Diktaturen nicht angesprochen werden können. Also das heißt, Aufarbeitung, jetzt gerade vor dem Hintergrund, wie unser Museum, unser Gedenkort arbeitet, ist ein ganz wichtiges Thema und damit ist auch ganz stark diese friedliche Revolution verbunden. Und deswegen fanden wir das schön, das jetzt im Frühjahr zu machen und bis zum Sommer laufen zu lassen. Wir fanden, es gibt gut andockt zu unserer Region. Das würden wir eigentlich auch ganz gerne in diesen Vordergrund rücken. Was heißt das mal runtergebrochen auf das Eichsfeld, auf die Gemeinde hier rund um Teistung, auf den ehemaligen Altkreis Worbes, um zu fragen, wie geht man eigentlich mit so einer dramatischen Geschichtsentwicklung, Veränderung um?
Daran schließt sich für mich die Frage an, was heißt überhaupt Erinnerungskultur? Man kultiviert ja nicht schöne Mementos, das ist ja nun doch ein bisschen mehr.
Ganz großes Wort, das man auch gar nicht einfach so fassen kann oder so konkret definieren kann für diesen Bereich. Und das bildet eben auch die Ausstellung ab. Diese Ausstellung, die besteht aus 20 Themen, die manchmal chronologisch zeigen, wie die Auseinandersetzung mit der DDR-Geschichte mit dem Ende der DDR entstanden ist oder wie das anfing und in welcher Vielfalt und in welchen Formen. Mit dem Wort Kultur würde ich das dann verbinden, wie eben Erinnerungen geprägt werden, wie die Auseinandersetzung mit Erinnerung eben auch mit Willkür in also mit Diktaturerfahrungen, wie das stattfindet, wie das beispielsweise Gedenkorte machen. Also das sind ganz viele verschiedene Aspekte, die auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Land der DDR, mit der Diktatur der DDR, mit dem Leben in diesem Land ganz breit verbunden sind. Und das fanden wir ganz wichtig, diese Vielfalt auch abzubilden.
Ich würde diesen Begriff Erinnerungskultur gerne mit dem Begriff Verdrängungskultur kollidieren lassen, weil das ist ja die andere Ebene. Ja. Deckel drauf oder bestimmte Erinnerungen so weit wegzuschieben, dass sie nicht mehr zum Thema gemacht werden müssen, obwohl sie jetzt, wo in Thüringen Wahlen anstehen und sagen wir mal sehr autoritär denkende Bewerber um Ämter am Start sind, dass es da nochmal wichtig wäre, genau diesen Punkt kritisch zu hinterfragen. Was ist da alles bereits gelaufen und an welche Tradition knüpft das jetzt auch an?
Ich würde sogar sagen, das sind dann wahrscheinlich drei Punkte: Erinnerungskultur, Verdrängung, aber eben auch Aneignung ist da vielleicht das Wort, das man damit noch verbinden kann. Zum einen wird abgebildet in der Ausstellung die Idee dieses Einheitsdenkmals in Berlin, wie ist der Stand der Dinge? Es wird gezeigt, das große Projekt aus Berlin zu 25 Jahre friedliche Revolution, als man überall diese großen Lichtinstallationen in Berlin hatte. Also so ein Stück weit, was gibt es für unterschiedliche Formen von Erinnerungskultur? Wie hat man das zu besonderen Jahrestagen beispielsweise geprägt? Umgekehrt natürlich öffnet die Stasi-Akten, aber nicht jeder fand es gut, dass diese Akten geöffnet wurden und nicht jeder, der bespitzelt wurde, hat seine Akte gelesen, weil er Angst hat vor dem, wie das auf ihn oder sie wirkt. Umgekehrt, diejenigen, die verantwortlich sind, wollen das mit Sicherheit Vergangenheit nicht, was für Auswirkungen es hatte, es aufzuarbeiten, schlimme Dinge zu sagen, die zu persönlichen Zerwürfnissen führen können. Will man das? Kann man das? Ist man so stark, das auszuhalten, das anzusprechen, mit den Personen im gleichen Raum, im gleichen Ort weiter zu wohnen? Das sind große Fragen, die überhaupt nicht einfach sind zu beantworten. Wir mit unserem Haus sagen natürlich, es ist ganz wichtig, wir müssen immer wieder den Finger in die Wunde legen, das gehört dazu. Aber das sind die großen Fragen, die gesellschaftlich mit Worten und ohne Worte ausgefochten worden sind. Zum Teil merken wir es jetzt, dass die nächsten Generationen, Enkelgenerationen, Kindergenerationen zu uns kommen und sagen, wisst ihr was zu den und den Vorfällen? Ganz breit, ich bleibe mal bei diesem Begriff Vorfällen, weil nicht gesprochen wurde. Oder andere kommen erzählen, weil ganz viel gesprochen wurden. Also es ist wahnsinnig vielfältig auch, aber es beschäftigt bis belastet immer und es gibt großen Redebedarf. Das versuchen wir eben hier auch zu kanalisieren und hoffen, dass wir Veranstaltungsformate finden und damit sind wir dann auch beim Wort Erinnerungskultur, wo man in den Austausch kommt, wo man zuhören muss, in den Austausch kommt, von unterschiedlichen Erfahrungen erfährt und hoffentlich noch besser versteht, wie unser Land tickt und ist.
Du hast vorhin das Stichwort Tabuthemen angesprochen. Das macht sich ja im Museumsalltag auch bemerkbar. Gibt es Bereiche, wo du auch den Eindruck hast, da gibt es Informations-, Aufklärungs-, Diskussionsbedarf, der so ein bisschen am Schwelen ist, aber noch nicht zum Zuge kommt?
Also das sehe ich, glaube ich, so stark heute 35 Jahre später nicht mehr. Aber ich denke, das kann man sagen, dass es in dem Beginn dieses Prozesses sehr stark gegeben hat, auch einfach, weil so viel nicht bekannt war. Es war nicht bewusst, wie groß die Dimension der Zwangsaussiedlungen war, dass davon 12.000 Familien betroffen waren, die ihre Heimat verloren haben, allein nur in den zwei großen Aktionen 52 und 61. Und was hat das alles für Auswirkungen? Und wenn den Familien mitgeteilt wurde, ihr dürft darüber nicht sprechen, wenn im Umfeld dieser Familien gestreut wurde, redet nicht mit denen, weil die sind von der Grenze, schlimmste Gerücht, dann macht das was mit einem. Und das heißt, diese Leute mussten erstmal lernen, das selber zu thematisieren, was ihnen widerfahren ist. Und stoßen dann auf eine Gesellschaft, ob Ost, West, Nord, Süd, spielt gar keine Rolle, die nichts davon wusste. Wir haben regelmäßig mit ehemaligen politischen Häftlingen zu tun. Ob die dann, nachdem sie freigelassen worden sind, in der DDR weitergelebt haben oder beispielsweise freigekauft worden sind in die alte Bundesrepublik. Etwas, was mir immer wieder auffällt, das ist, dass vor allen Dingen diejenigen, die freigekauft worden sind in der alten Bundesrepublik, man hat sich nicht für sie interessiert. Am besten noch versuchen, den thüringischen Dialekt abzulegen und versuchen, reines Hochdeutsch zu sprechen, damit man nicht auffällt, dass es politische Häftlinge gab, was das überhaupt heißt, in einem autoritären Staat zu leben. Das hat niemanden interessiert. Und das ist natürlich etwas, das ist jetzt kein Tabuthema, aber wie lernt man das zu kommunizieren, das, was man erlebt hat, mitzuteilen und dafür auch mindestens Respekt, eine Wertschätzung, Respekt, eine Anerkennung zu bekommen. Und das sind eben auch so gesellschaftliche Sachen, die sich immer noch ziehen, weil es da über Jahrzehnte eine Ignoranz quasi gab. Das hört deswegen nicht auf und deswegen, glaube ich, sind auch symbolische Orte wichtig, an denen Leute Gehör bekommen, erzählen können, damit es eben nicht untergeht. Und wir sehen, wie wichtig es den Menschen ist, zu sprechen, ne? Also gerade denen, die staatliche Willkür erfahren haben.
Das hat man auch an dem Gespräch gemerkt mit Horst Daneden, wie groß das Bedürfnis noch ist, die eigene Geschichte nochmal auszusprechen oder anzusprechen und darauf zu vertrauen, dass es auch Zuhörende gibt.
Ja, gerade wenn wir jetzt in der Arbeit mit jugendlichen Zeitzeugen, Zeitzeuginnen da haben, beispielsweise politische Haft erlebt haben oder traumatisierende Dinge erlebt haben, dann ist es so, die Leute springen immer wieder in diese Situation hinein, ob sie da 6 waren oder 12 oder 18 oder 26. Man merkt richtig, wie jeder Moment nochmal durchgemacht wird. Das ist das ganz Sensibles und das versuchen wir eben auch entsprechend zu wertschätzen, zu würdigen und auch die Jugendlichen darauf vorzubereiten, dass diese Geschichte, die uns die Person da erzählt, noch die nächsten 3 Wochen an der Person weiterleben wird, weil man das nicht einfach so ablegen kann. Und das ist ein riesen Vertrauensbeweis, wenn man dann andere daran teilhaben lassen kann. Also ganz wichtig, dass es erzählt wird. Ich glaube, so Tabuthemen würde ich das nicht nennen. Ich glaube, es ist einfach weiterhin viel Unwissenheit da, immer wieder. Und dann versuchen wir, neben manchem, was so allgemein immer erzählt wird, ach, der Mauerbau, dass wir dann sagen, nein, stoppe ich jetzt mal nicht die Grenze auf die Mauer, Berliner Mauer zu reduzieren, sondern guckt euch mal bitte kleinteilig an, was das heißt, Grenze und Grenzregime, um zu verstehen, wie das eben über 40 Jahre die Menschen auch geprägt hat.
Eingeschränktes, begrenztes Leben, unfrei.
Ja, es kann jederzeit passieren, dass deine Familie zwangsausgesiedelt wird, pass auf. Und wenn das eben so über Jahrzehnte die Botschaft ist, das wird man eben auch nicht los und das ist prägend.
Wird es denn im Kontext dieser Ausstellung noch weitere Veranstaltungen geben, eben weil es Gesprächsbedarf gibt? Sei es, der Bereich wird ja auch angesprochen, Nostalgie, sich nochmal mit seinen eigenen Erinnerungen zu beschäftigen und darüber vielleicht mit anderen ins Gespräch zu kommen.
Also mit Fokus Nostalgie wird es keine Veranstaltung geben, aber es wird tatsächlich eine geben, die gut andockt. Und zwar präsentieren wir ein Buch mit dem Titel DDR im Plural, wo also auch nochmal auf die Vielfalt der aktuellen Forschungslage hingewiesen wird, aber eben auch auf die Vielfalt rund um die DDR-Geschichte. Und das ist eine Aufsatzsammlung von ungefähr 25 Forscherinnen und Forschern und ein paar davon werden bei uns sein und ihre Forschung vorstellen. Also wo wir auch nochmal hoffen, also wirklich dafür zu sensibilisieren, was es alles für Themen und Formate gibt, um dieses Land zu erforschen, diese Diktatur.
Also Zeitchronisten im Gespräch mit Zeitzeugen und Zeuginnen.
Und eben auch, wie die DDR weiterwirkt. Eine Forschungsarbeit behandelt beispielsweise die Abgeordneten, die aus der DDR dann in der neuen Bundesrepublik in Bonn saßen. Und wie eben die DDR-Biografie geprägt hat für diese neue Parlamentsarbeit in Bonn. Also auch das Leben in der DDR dann auch für diese Parlamentsarbeit.
Mira, was den Komplex Erinnerungskultur angeht, gibt es vermutlich noch weitere Veranstaltungen, sei es was Zeitzeugenschaft betrifft oder vertiefende Analysen, wie viel DDR-Geschichte noch mehr an Aufarbeitung und Verständigung braucht.
Ganz genau. Also wir haben auch in diesem Jahr wieder ein Halbjahresprogramm mit Veranstaltungen. Das Buch von Peter Wensierski werden wir vorstellen, wo es um einen jungen Mann aus der Jena Studentenszene geht, der eben nicht ins System gepasst hat, der in der Opposition war, der dann in Haft an einem Selbstmord stirbt. Und er hat 3 Jahre recherchiert an diesem Buch, hat so viele Akten gesehen. Er hat gesagt, er hat noch nie an einem Buch so lange gesessen wie an diesem. Und wir freuen uns sehr, dass dieser Journalist, der auch so viel Ebenen sich mit der DDR beschäftigt hat und zur Aufarbeitung auch gemacht hat, das Buch vorstellt. Darüber hinaus machen wir aber auch wieder die Gedenkwanderung, wo es uns auch wichtig ist, mit unseren Gästen in den Austausch zu kommen, wenn wir eben am ehemaligen Todesstreifen lang wandern. Und Ausblick zum Sommer ist, es wird im August noch mal ein Open-Air-Kino oben am ehemaligen Beobachtungsturm geben. Und dann der Herbst steht ganz im Zeichen von friedlicher Revolution und Grenzöffnung, der wir uns dann widmen möchten.
Herr Doniden, in der Ausstellung wird ja als Stichwort Aufarbeitung genannt, die DDR in der Erinnerungskultur. Nun haben Sie nach der Wende sich ja zum ersten Mal politisch, kommunalpolitisch engagiert. Da ging es doch vermutlich erstmal um die Entwicklung von demokratischen Strukturen auf kommunaler und regionaler Ebene. War da überhaupt schon das Thema Aufarbeitung angesagt?
Naja, bevor wir uns mit dem Aufbau von Strukturen beschäftigt haben, haben wir natürlich auch parallel dazu überlegt, wie gehen wir mit dem um, was wir erlebt haben in der Diktatur. Was müssen wir verändern? Welche Strukturen müssen wir schaffen? Welche Strukturen müssen wir aber auch zerschlagen? Dass es ein Weiter so wie früher einfach nicht mehr geben kann. Und sind natürlich auch viele Opfer da, die auch ihre Fragen beantwortet haben wollen. Was passiert damit? Was ist mit dem Unrecht, was ich widerfahren habe? Kann ich mit Rehabilitierung rechnen? Von wem werde ich rehabilitiert? Solche Fragen, die haben sich natürlich aufgetan und das war eben parallel zu leisten. Den Aufbau neuer Strukturen und aber auch die bestehenden Strukturen, die diktatorischen Strukturen zu beenden.
Sie haben ja eine ganze Reihe von Problemfeldern, so will ich es mal nennen, angesprochen. Die Arbeitslosigkeit hier in der Region, unabhängig oder abhängig von Treuhand. Es wurde ja quasi ein ganzes Wirtschaftssystem abgewrackt. Dann die ganze Konflikte, was politische Tarnung, will ich es mal nennen, angeht. Also ehemalige IMs, die so taten, als ob das alles keine Rolle mehr spielt. Und dann waren ja auch noch diejenigen, die sagten, naja, Deckel drauf, wir stürzen jetzt rein in die Demokratie, in den Wohlstand, in alles Mögliche. Wir wollen mit den alten Sachen gar nichts mehr zu tun haben. Was waren für Sie so ganz entscheidende, markante Punkte in den Anfangsjahren?
Ja, was waren für Themen? Also zum einen war natürlich ein Thema Sorgen und Nöte von den Mitbürgern. weil es waren ja auch viele, die mit Freiheit und mit ihren Recht auf Selbstbestimmung nicht gleich umgehen konnten. Das mussten die ja auch, die aus einer Diktatur kamen, erst mal lernen. Wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich das? Wenn jetzt keiner mir mehr sagt, füll den Antrag aus oder komm dahin oder geh dahin, schaffe ich das überhaupt? Bin ich dazu in der Lage? Das ist ja erst nach und nach auf die Leute runtergerieselt und jetzt das Erlebnis in Freiheit, meine Dinge selbst zu regeln, da haben viele auch Überwindung für gebraucht. Dafür müsste man auch Verständnis aufbringen. Dann gab es natürlich die, die frech und unbekümmert an die Sachen rangegangen sind, die einfach auch der Meinung waren, das eine Parteizeichen nehme ich ab und finde mich in einer neuen Welt auch zurecht. Die gab es auch, denen musste man auch umgehen können. Weil man musste sie ja irgendwie auch wieder in der Gesellschaft mit eingliedern. Man konnte ja nicht sagen, all die, die in irgendeiner Form mit dem alten System verbunden waren, die gehen jetzt ins Exil oder sonst wohin. Das ging ja nicht. Also man musste schon einen gesellschaftlichen Umbau betreiben. Und das ist alles parallel zu den Dingen, die laufen, die man umsetzen musste. Neue Infrastruktur, überhaupt eine Infrastruktur, eine nachhaltige Infrastruktur auch aufzubauen und eben dafür zu sorgen, dass Unternehmen privatwirtschaftlich nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten die Chancen haben zu arbeiten, Betriebe aufzubauen, Betriebe zu übernehmen, Arbeitsplätze zu schaffen, dass die Leute auch wieder eine Perspektive hatten, Einkommen hatten. Das waren alles Sorgen und Nöte, mit denen wir zu tun hatten.
So viele Menschen, die unter einem autoritären Staat wirklich gelitten haben, sei es, dass sie enteignet wurden oder in anderer Form drangsaliert, die auch Ansprüche zu stellen hatten und sagten, wir wollen eine Entschädigung, eine Entlastung, wir können uns nicht einfach so jetzt mit den Verhältnissen arrangieren, also wir möchten zumindest irgendeine Form von Ausgleich, zum Beispiel finanziell. Das war ja auch ein Konfliktfeld, das ging ja auch nicht so einfach über die Bühne. Also da fühlten sich, glaube ich, viele auch über lange Zeit nicht misshandelt, aber ignoriert mit ihren Ansprüchen und ihren Anliegen.
Naja, es gab viele Phasen, wo es auch Enttäuschungen gab von den Leuten. Wenn ich alleine bedenke, als damals bekannt wurde, dass sich die SED-Nachfolgeorganisation PDS das Vermögen angeeignet hatte und hat es ins Ausland, in die Schweiz oder sonst wo geschafft, von dem man erwartet hätte eigentlich, dass die, die das verursacht haben, diese Gelder bereitstellen, um die Opfer zu entschädigen. Aber genau das haben sie nicht gemacht. Sie haben diese Gelder dafür verwendet, dass treue Altgenossen sich eine Zukunft aufbauen konnten. Das war so. Es hatte aber auch keiner die Kraft in der Zeit, auch der Rechtsstaat nicht, da einzugreifen und zu sagen, nein, das geht nicht, weil man war auf die Situation nicht vorbereitet und war wahrscheinlich auch gar nicht so informiert, was auch die DDR an Vermögen eigentlich noch hatte oder was noch zur Verfügung stand. Natürlich ist den Leuten auch in der ehemaligen DDR immer gesagt worden, Volkseigentum heißt, das hört uns allen. Und das hat auch der eine oder andere
sehr persönlich genommen.
Sehr persönlich genommen und hat gesagt, eigentlich müsste ich von den großen Kuchen auch noch was abkriegen. Aber der Kuchen war dann doch zu klein.
Ein Stichwort, was in der Ausstellung auch genannt wird, demokratische Parlamentsarbeit. War das schwierig, am Anfang so erstmal Strukturen zu etablieren und auch genug Engagierte zu finden, die sich dafür einsetzen möchten?
Das war für einen, ich kann jetzt nur von mir reden, meine Situation beschreiben. Für mich war das schwer. Ich musste das erstmal alles lernen. Ich musste von Anfang bis Ende alles lernen. Ich musste alles hinterfragen. Wie geht das? Wie sind die Zuständigkeiten? Die klare Trennung, Exekutive, Judikative, Legislative, Parlamentsarbeit, alles, was damit zusammenhing, das kannte man nicht. Da gab es die allmächtige SED, die Partei, und die Partei hat immer recht, und da gab es nichts mehr drunter, was noch irgendwo anders entschieden werden konnte. Selbst die Gerichte und was weiß ich alles war ja an Vorgaben gebunden, und das hatten wir erlebt, und das haben wir noch eine Zeit lang mit uns rumgeschleppt. Und dann haben wir eben dieses demokratischen Systeme uns aneignen müssen, die Strukturen lernen müssen, wie sich die aufbauen und die man auch braucht, dass man ja den Alltag bewältigen kann.
Ich würde gerne noch mal auf das Stichwort Aufarbeitung kommen. Was hatten Sie damals für einen Eindruck? Gab es überhaupt eine Bereitschaft, sich mit der Geschichte dieses Unrechtssystems auseinanderzusetzen, was ja auch ein Element war, dann später dieses Grenzlandmuseum zu gründen? Die Geschichte zu reflektieren, kritisieren und auch zu gucken, was davon hat sich überlebt, was davon wird immer noch weiter behauptet als Teil des eigenen Lebens, das man ja nicht einfach so wegschmeißt.
Nein, das war eben nicht so durchgängig da. Das war in den unterschiedlichen Geschichten und in den Strukturen natürlich auch oftmals sehr unterschiedlich. Es gab welche, die wollten sofort mit dem System beenden und wollten sich auch nicht mehr damit beschäftigen, was war, sondern einfach nur einen Cut machen, sagen so bis hierher und jetzt fangen wir vollkommen neu an und was früher war, interessiert uns nicht. Und es gab natürlich auch welche, die dafür eingetreten sind und haben gesagt, nein, also nur wer seine Geschichte, wer seine Heimat kennt, der kann auch dafür eintreten, der ist auch für Demokratie und für Freiheit und der wird sich auch da engagieren. Ja, und die eben mit dem alten System eng verwandelt waren, die hatten sowieso kein Interesse, dass in irgendeiner Form was aufgeklärt wird.
Wir haben das ja in dem Gespräch vorhin auch gleich zu Anfang angesprochen, dass Sie jetzt sozusagen in der Rolle des Zeitzeugen sind. Wie geht's Ihnen dabei, wenn Sie jetzt so eben einen Blick zurückwerfen?
Ja, war schon ein bisschen komisch, weil das habe ich ja gesagt. Also es kommt einem noch so vor, als wenn es vor kurzem war und dass man selber noch gesagt, aber denkt dran, mal mit den Zeitzeugen zu sprechen und dann guckt man an sich runter und sagt, so, jetzt feiern wir 35 Jahre friedliche Revolution. Und jetzt bist du selber in dem Alter, wo du sagst, jetzt bist du auch schon Zeitzeuge.